Ich möchte uns alle auch ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde für die Möglichkeit, wieder in sein Haus auch zu kommen. Und nicht nur in sein Haus zu kommen und Gemeinschaft zu haben untereinander, sondern in das Wort auch hineingeführt zu werden. Und das ist auch heute Morgen besonders auch meine Bitte, mein Gebet auch zu Gott, dass Gott auch das heutige Thema dazu gereichen möchte, dass wir weiterkommen im geistlichen Leben und dass wir auch, weil wir eben hier auf dieser Erde einerseits leben, mit verschiedenen Menschen in Kontakt kommen. Es entwickeln sich verschiedene Gespräche, dass wir auch hier einfach unterwiesen sind im Wort Gottes. Und auf der anderen Seite, wie der Apostel Paulus auch sagt, dass wir tatsächlich in dem ganzen Ratschluss Gottes unterwiesen werden. Und darum auch dieser Gedanke aus dem Eingangslied, dass wir den Willen Gottes in allen Dingen tatsächlich erfüllen wollen. Ich möchte uns zu Anfang zwei Verse aus Epheser 4 vorlesen. Epheser 4, der 7. und der 8. Vers. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es: Er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dann Jakobus 1, Vers 17. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und so möchte ich auf Grundlage dieser Verse und auch des Einleitungswortes über den Gedanken sprechen, die Gaben des Geistes. Wir haben in 1. Korinther 12 einige Verse schon in der Einleitung vorgelesen bekommen. Und hier möchte ich noch einmal in den 8. Vers jetzt reingehen und sie uns noch einmal vorlesen. Und wir wollen aufmerksam den Text auch verfolgen. 1. Korinther 12, ab dem 8. Vers. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis, durch denselben Geist, einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten von Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungen. Das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Hier werden uns 9 Gaben des Geistes aufgeführt. Ich möchte uns zusätzlich aus Römer 12 ab dem 6. Vers bis zum 8. noch vorlesen, Römer 12, Vers 6. Wenn wir verschiedene Gaben haben nach der Gnade, die uns gegeben wurde, dann lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung, dem Glauben gemäß, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. In diesen Versen sehen wir, wie interessanterweise die Gaben des Geistes irgendwie mit der Aufgabe, mit einem gewissen Amt, will ich so sagen, auch zusammenhängen. Wir wollen jetzt aber noch eine weitere Schriftstelle lesen, Epheser 4, Vers 7 aufschlagen. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das, als dass er vorher nicht auch hinabgefahren ist in die untersten Orte der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden zur Erbauung des Leibes Christi. Und der erste Gedanke, den wir jetzt aus diesen Bibelversen entnehmen möchten, dass Gott uns in der Bibel, in seinem Wort hinterlassen hat, und so ist sein Plan, dass er seinen Kindern Gaben gibt. Und der erste Gedanke ist hier, er gibt die Gaben, die direkt mit einem Amt auch verbunden sind. Und auch hier können wir schon sehen, wenn wir sprechen von den Gaben des Geistes, dass es keine natürlichen Veranlagungen sind, sondern es sind besondere Gaben, eben übernatürliche Gaben, die der Geist gibt einem jeden, wie er will. Wir werden noch auf den einen oder anderen Gedanken kommen, aber wir wollen es erstmal so festhalten, diese Unterscheidung. Es sind übernatürliche Gaben. In einigen Fällen wird es so sein, dass Gott in gewisser Weise durchaus die natürliche Veranlagung gebraucht des Menschen, ja, und ihm dann noch zusätzlich auch übernatürlichen Gaben auch gibt. Die Frage ist, wenn wir hier gelesen haben, eine Gabe des Glaubens. Das ist jetzt so der nächste Gedanke, wo ich hinführen möchte. Es gibt, ich sage mal, allgemeine Gaben, weil wir lesen auch, dass Gott einem jeden von uns Gaben gegeben hat. Aber es sind unterschiedliche Gaben. Und es ist hier, denke ich, noch zu unterscheiden, ob wir allgemein von dem Glauben sprechen. Gottes Wort sagt, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Dieser allgemeine Glaube, er ist zu unterscheiden von dieser Gabe des Glaubens. Und so im Verlauf der Jahre muss ich das Ganze auch feststellen, in manchen Situationen, wo man mit Geschwistern, mit den Brüdern, wie auch immer zusammen ist, wo man über eine Sache irgendwie spricht und der eine ist, wie soll ich sagen, mehr so vorsichtig, so rational denkend, ob man tatsächlich den Weg gehen soll. Und dann gibt es den einen, den anderen, der irgendwie so eine Klarheit hat in der Sache und der sagt, wir müssen diesen Schritt im Glauben gehen. Und ja, man steht ja am Anfang. Man weiß ja nicht, wie die Sache ausgeht. Und wenn die Situation vorbei ist, dann denkt man, ja, das war genau richtig gewesen. Genau richtig, diesen Weg zu gehen. Aber da hat jemand gesagt, wir gehen diesen Schritt im Glauben. Der hat sich nicht zurückgezogen und hat sich zu sehr auf das Rationale versteift, sondern Gott konnte hier tatsächlich wirken, diesen Glauben, der Gott auch wohlgefällig ist. Es ist interessant, dass, oder die Frage ist, wie verteilt eigentlich Gott diese Gaben? Gibt er einem jeden Menschen eine Gabe, zwei Gaben? Wie macht er es? Es wird uns so ein gewisser Hinweis in Matthäus 25, Vers 15 gegeben. Matthäus 25, Vers 15, da geht es um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und da ist es mehr in dem zweiten Teil des 15. Verses, da heißt es so, jedem nach seinem Vermögen. Dem einen hat er fünf, dem einen zwei, dem anderen bloß ein Talent gegeben, aber einem jedem nach seinem Vermögen. Das heißt, hier können wir schon mal entnehmen, dass Gott unterschiedlich die Gaben zuteilt. Dass der Heilige Geist nach seinem Willen die Person in dem Sinne ansieht und hier wirklich ja, die Gaben gibt, die tatsächlich zu dieser Person, möchte ich so sagen, auch passen. Der Apostel Paulus gibt uns in diesem Zusammenhang, 1. Korinther 12, etwas weiter, eine Beschreibung, wie der natürliche Leib aufgebaut ist. So, da gibt es die Hand, da gibt es den Fuß und jeder hat sozusagen seine eigene Aufgabe. So, anhand dieses Bildes können wir entnehmen, dass es Gottes Wille ist und wir werden noch dazu kommen, einem jeden Gaben geben, die eben zum Nutzen der Gemeinde auch dienen und die sozusagen zur Förderung der Gemeinde dienen sollen. Einem jeden soll das Ganze auch gegeben werden. Und es ist so, dass der eine dem anderen dienen soll und das Ganze soll sich tatsächlich irgendwie ergänzen. Zu einem Leibe sozusagen, ja, sich ergänzen, damit das Ganze in Harmonie funktioniert, damit der Körper tatsächlich seine Pflichten und Aufgaben tun kann. Es ist so ein Bild, das uns gegeben ist. Und darum können wir hier schon mal eins sagen, dass Gott einem jeden Kind Gottes Gaben geben möchte. In 1. Korinther 12, Vers 7 wird uns dieser Gedanke unterstrichen, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen. Das heißt, nicht, dass eine Gabe für sich irgendwie gegeben wird, sondern tatsächlich zum gemeinen Nutzen für das Volk, für die Gemeinde. Das soll eigentlich dazu auch dienen. Die Frage ist, wann werden wir diese Gaben bekommen? Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo Gottes Wort uns auch etwas dazu sagt? Wir lesen an einigen Stellen zum Beispiel von der Gabe des Zungenredens in Apostelgeschichte 2, wo Gottes den Aposteln gegeben hat zu Pfingsten, ja, wo sie in fremden Sprachen geredet haben. Genau das Gleiche lesen wir im Zusammenhang, wo Apostel Petrus bei Cornelius war und dann sozusagen der Heilige Geist auf sie gekommen ist und sie dann auch in Sprachen gesprochen haben. Wir lesen Apostelgeschichte 19, dass die 12 Jünger, die Apostel Paulus angesprochen hat, er hat ihnen Hände aufgelegt und sie haben die Gabe der Zunge bekommen und sie haben auch geweissagt. Also es gibt Hinweise, wo wir sagen, es ist tatsächlich mit der Taufe des Heiligen Geistes, dass Menschen irgendwie Gaben bekommen. Es gibt aber auch Hinweise, und da wollen wir jetzt besonders in 1. Korinther 14, in den ersten Vers auch einsteigen. 1. Korinther 14, da heißt es: Strebt nach der Liebe und bemüht euch um die geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnt. Es gibt noch einige andere Schriftstellen, die uns den Gedanken klarlegen. Wir müssen etwas tun. Bemüht euch, dass ihr tatsächlich diese Gabe bekommt. Und so können wir aus der Schrift eigentlich entnehmen, es kann sein, dass der Heilige Geist tatsächlich bei der Taufe des Heiligen Geistes Gaben gibt, aber es kann genauso auch zu einem späteren Zeitpunkt auch sein. Und immer auch im Hinblick, wenn wir jetzt nochmal gedanklich auf die Schriftstelle zurückgehen, wo Gott bestimmte Aufgaben einer Person gibt, da wird er diese Person sozusagen auch mit Gaben ausrüsten. Und das kann sozusagen zeitversetzt auch zu der Taufe mit dem Heiligen Geist auch geschehen. So, diese zwei Punkte, die sind, denke ich, ganz, ganz wichtig. Die große Frage, zu der wir jetzt kommen, kann Gott mir eine Gabe geben? Möchte ich mal so uns fragen. Und es gibt hier klare Voraussetzungen. Gott wird eine Gabe nie einem Menschen geben, der in Sünde ist, sondern Gott füllt reine Gefäße. Und da gibt er diese Gaben auch, dass sie offenbart auch werden sollen. Und dann natürlich auch der Gedanke, was sind eigentlich unsere Motive? Was sind unsere Motive, wenn der Apostel Paulus uns auffordert, dass wir ja streben sollen, dass wir eifern sollen um die Gaben? Aus welchem Grund möchten wir eigentlich eine Gabe bekommen? Was sind unsere Motive, Absichten? Und ich glaube, hier liegt der Grund, wo wir uns besonders auch prüfen sollen. Und ich möchte gedanklich auch zurückgehen auf den letzten Sonntag, wo uns der Gedanke der Selbstprüfung ans Herz auch gelegt wurde. Und möchte jetzt mehr so in die aktuelle Situation auch eingehen. Ist es nicht so, meine Lieben, dass wir hier und da, vielleicht sind wir selber auf den Gedanken gekommen oder aus den Gesprächen, dass es ab und zu so gesagt wird, ja, früher war es so und so. Da war ein gewisser Bruder gewesen, der hat eine besondere Gabe gehabt, Kranke zu heilen oder dieses oder jenes. Heute, so, man sieht es irgendwie nicht so deutlich und man macht so diese Vergleiche. Früher war es so, heute ist es so. Und damit möchte man eigentlich sagen, früher war es besser, heute ist es schlechter. Früher hatten wir etwas gehabt, heute haben wir etwas in dem Sinne verloren. Und wisst ihr, das kann durchaus der Fall sein, dass so eine Entwicklung in einer Gemeinde stattfinden kann. Das kann sein. Und darum der Gedanke der Selbstprüfung. Gibt es bei mir persönlich, gewisse Dinge, wo Gott eben nicht wirken kann, wo Gott keine Gaben geben kann zum Nutzen der Gemeinde? Es ist aber interessant, wisst ihr, bei dem Gedanken, wenn wir Vergleiche anstellen, da laufen wir in Gefahr tatsächlich, wie soll ich sagen, zu einem falschen Entschluss zu kommen. So, aus manchen Gesprächen, aus der Beobachtung, man vergleicht bestimmte Situationen und kommt aber zu dem Entschluss, der andere ist schuld. Der andere. Es mag der Prediger sein, es mag der sein, es mag die Gemeinde sein. Andere. Andere sind schuld, dass wir irgendwie in dieser Lage sind. Das ist so dieser Gedanke des Vergleichens. Aber meine liebe Seele, ich möchte dieses Grundprinzip, und das ist absolut biblisch, dass Gott uns sagt, prüft euch selbst. Und suche nicht die Schuld bei anderen, sondern wir wollen es mal ganz, ganz nüchtern sehen. Wenn Gott hier von Gaben spricht und wenn Gottes Wort wahr ist, was es ja ist, und Gott ist glaubwürdig, dann ist die Frage, warum gibt er dir keine Gabe oder nicht diese Gabe, die du so sehr irgendwie vermissen tust? Das ist doch schlussendlich wirklich die Frage. Wir neigen dazu, bei anderen gewisse Defizite zu sehen, also hat der andere irgendeine Schuld. Die Frage ist, hat Gott dir die Gabe gegeben? Und die Frage ist, dienst du tatsächlich mit dieser Gabe in der Gemeinde? Und dieser Gedanke, er ist noch insofern für uns von Gefahr, weil wir dazu neigen, auf der anderen Seite aber Menschen, die gewisse Gaben hatten, haben, besonders in den Vordergrund zu stellen. Lass uns einfach mal besonders, beobachten, wie wir sprechen über andere, reflektieren einfach unsere Redensart. Ich höre es öfters, dass es gesagt wird, früher hat der Bruder so und so, er hat gebetet und da ist jemand gesund geworden oder da ist das und das passiert. Meine Lieben, eine Gabe kann man nicht sich persönlich nehmen. Eine Gabe kann man sich nicht kaufen und darum ist es auch eine Gnadengabe. Gott hat es umsonst sozusagen gegeben und deswegen dürfen wir nie den Menschen in den Vordergrund stellen, dass diese Person etwas ganz Besonderes ist und in dem Sinne ja, dieser Bruder oder jene Schwester oder wie auch immer. Hier betreiben wir Personenkult, was nicht richtig ist. Meine Lieben, wenn wir so sagen würden, es war die und die Situation, der Bruder so und so hat gebetet, ja, und Gott hat geheilt, das ist etwas anderes. Aber es wird doch viel mehr die Person in den Vordergrund geschoben, der hat es gemacht, der hat jenes gemacht und darum, so, man macht den Vergleich heute, wird gebetet, scheinbar passiert nichts. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Wenn wir in dieser Situation sind, dass eine gewisse, durch die Vergleiche eine gewisse Unzufriedenheit in unserem Herzen ist. Dass wir sagen, früher war es besser. In anderen Gemeinden ist es besser oder wie auch immer, ja, so diese Vergleiche. Dann neigen wir dazu, uns für Sachen zu öffnen, die möglicherweise sage ich, nicht vom Geist Gottes gewirkt werden. Und da möchte ich jetzt speziell auf die Gabe der Zungen zu sprechen kommen. Ich merke so aus einigen Gesprächen, da ist so ein besonderes irgendwie Interesse irgendwie zu dieser Gabe. Man sagt ja, ich lese in der Bibel, es steht doch etwas drin. Es wird aber nicht gesprochen darüber, wie ist es bei uns oder in meinem Bekanntenkreis oder wie auch immer. Ich kenne niemanden, der diese Gabe hat. So bedeutet es dann, dass wir als Gemeinde nicht richtig stehen. Und so arbeiten diese Gedanken. Und diese Gabe der Zunge, es ist etwas, wo ich glaube, etwas Geheimnisvolles und etwas, wo man sagt, es ist sehr interessant, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Und wir wollen jetzt einfach ganz nüchtern durch die Schrift auch durchgehen und schauen, was Gott uns zu sagen hat. Markus 16, Vers 17, sagt der Herr Jesus selber: Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden. Mit neuen Sprachen reden, hier ist so dieser Hinweis, was wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 erlebt haben. Ja? Wir kennen diese Situation, diese Geschichte möchte sie nicht vorlesen, dass sie Apostel gesprochen haben und auf einmal Menschen, die zu Besuch aus verschiedenen anderen auch Gegenden waren, sie haben in ihrer Sprache dann die Apostel tatsächlich verstanden. Und wenn wir auf die Zungengabe kommen, es wird ja in einigen Schriftstellen so dieses Wort Zunge gebraucht und in anderen wird hier Sprache gesagt. Aber im Endeffekt, es ist immer das Gleiche. Wenn in Zungen gesprochen wird, so ist es immer eine Sprache eines Volkes, wie auch immer, das es tatsächlich gibt. Es ist nichts, was nur, ich sag mal, irgendwelche Laute sind, wo Menschen irgendwie von sich geben und keiner irgendwie damit etwas anfangen auch kann. Ich habe das Beispiel von Cornelius erwähnt, ich habe von Apostelgeschichte 19, Vers 6 von den Ephesern auch erwähnt auch. Und wir können eigentlich nicht umhin kommen, dass wir sagen, es ist tatsächlich eine übernatürliche Gabe. Keiner der Apostel hat tatsächlich irgendwelche Kenntnisse vorher gehabt von der Sprache der Parther und Medern, so wie wir in Apostelgeschichte 2 auch lesen. Sie haben diese Sprache nicht gelernt, aber der Heilige Geist hat es für richtig empfunden, dieses Wunder zu wirken, dass sie in einer verständigen Sprache auch Gott gelobt haben. Und wollen wir auf den Zweck auch der Zungensprache kommen. Wir lesen, dass die Gabe der Sprache eigentlich den Ungläubigen als Zeichen gegeben wurde. Es ist sehr interessant, also es waren ja fremde Menschen, also die noch nicht zum christlichen Glauben hindurchgedrungen sind oder völlig ablehnend ausstanden. In Apostelgeschichte 2 wird berichtet, dass die Juden, die waren voller Staunens. Wie kann es sein? In welcher Sprache sprechen sie? Sie sind ja voll Weins. Also sie haben tatsächlich es nicht verstanden, was gesprochen wurde, aber sie haben dieses Wunder beobachtet. Und gleichzeitig waren mit ihnen andere Menschen da gewesen, die Sprache sehr deutlich verstanden haben und es bekundet haben. Und darum war das Erstaunen der Juden umso größer. Dass sie sagen, ja wie? Tatsächlich, Gott wirkt dieses Wunder. Und es ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Wenn wir, ich sag mal, die Quellen vielleicht der Zungensprache jetzt auch mal so in Erwägung ziehen, so können wir eindeutig sagen, aus den Beispielen, die ich erwähnt habe, dass hier der Heilige Geist am Wirken war. Er hat diese übernatürliche Gabe den Aposteln, anderen Menschen nach ihnen auch gegeben. Das hat der Heilige Geist gewirkt. Wir lesen aber auch, lasst uns mal Markus 5 ab dem 6. Vers aufschlagen. Markus 5. Und hier ist der Fall des Gadareners uns erläutert. Da heißt es so, als aber Jesus von fern sah, lief er herbei, fiel vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sagte zu ihm, fahre von den Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Die Frage ist, wer hat in diesem Beispiel tatsächlich gesprochen? Es hat dieser Mann gesprochen, hörbar. Aber tatsächlich, wer hat gesprochen? Es hat dieser böse Geist gesprochen. Ja? Er hat gesagt, unser Name ist Legion, wir sind viele. Und aus der ganzen Handlung dann auch später sehen wir, dass Jesus tatsächlich diese Geister austreibt. Viele Geister, Legion eben. Und daraus können wir entnehmen, dass es möglich ist. Und ich möchte nochmal Bezug nehmen, wenn wir ins Glaubensleben eintauchen, Epheser 6, wo es steht, dass wir im Kampf stehen. Im Kampf stehen mit den Mächten. Sie sind nicht sichtbar für uns. Aber es gibt diese geistliche Welt. Es gibt sie tatsächlich. Die ist unserem menschlichen Auge verborgen. Aber es gibt sie. Und darum ist die Frage oder mehr so der Zusammenhang, den wir jetzt nehmen können. Wir können uns für das Wirken des Geistes öffnen, des Heiligen Geistes. Wir können uns aber öffnen für das Wirken anderer Geister. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Wir werden jetzt noch auf einen Zusammenhang auch kommen, den möchte ich jetzt schon erwähnen. Gott arbeitet mit uns Menschen immer nach diesem Prinzip, dass er uns nichts aufzwingt. Nichts aufzwingt. Das heißt, es muss keiner irgendwie vielleicht die verborgene Angst haben oder so ein mulmiges Gefühl, ja, wer weiß, komme ich vielleicht unter einen bösen Geist oder sonst, oder wie läuft es überhaupt? Es ist völlig unmöglich, sozusagen, wenn wir unter dem Schutz Gottes stehen, dass wir mit einem anderen Geist befallen werden. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst öffnen für diese Welt, ist es durchaus realistisch. Es ist realistisch. Und das muss, denke ich, uns bewusst auch sein. So, wir wollen jetzt einfach persönlich auch, da möchte ich uns einfach bitten, 1. Korinther 14, in Ruhe einfach zu Hause durchlesen. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel, und das ist nicht kurz, verwendet er, um hier den Korinthern nur eigentlich auf dieses Thema Anweisungen zu geben, sie zu korrigieren und ihnen ja einfach das Wort der Wahrheit auch zu bringen. Aus diesem ganzen Zusammenhang lesen wir zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 39. Wie der Apostel Paulus selber sagt, liebe Brüder, befleißigt euch der Weissagung und wehret nicht mit Zungen zu reden. An einer anderen Stelle sagt er, ich rede viel mehr als die anderen in Zungen. Und so können wir eigentlich, ich sage mal, aus den Beispielen des Wortes Gottes entnehmen, dass das Erste, es ist tatsächlich eine Gabe des Geistes, die reell war und auch reell sein kann. Es gibt die Gabe, haben wir gelesen dann, auch des Auslegens. Wenn jemand selber es nicht auslegen kann, dass dann ein anderer es auslegen soll. Das sind einfach Gaben. Apostel Paulus hat diese Gabe besessen. Und er sagt hier sogar, liebe Brüder, wehret nicht mit Zungen zu reden. Aber er sagt dann auch, da kommen wir nachher noch dazu, dass eigentlich es andere Gaben gibt, die viel wichtiger sind, von seiner Bedeutung. Und darum ist die Gabe der Zunge oder des Sprachenredens die kleinste Gabe. Ich möchte aber erstmal noch einen Hinweis bringen, der in der heutigen Zeit in einigen Gemeinschaften praktiziert wird, wo Menschen angeblich die biblische Gabe der Zunge haben, aber die Auswirkungen dessen sind folgende: dass Menschen nicht wissen, was sie sprechen. Es gibt keinen, der auslegen kann. Menschen fallen sozusagen um, werden bewusstlos. Und da können wir eins sagen, es steht entgegengesetzt all dem nüchternen Wort Gottes. Das Wort Gottes, der Heilige Geist, er wird uns nie gegen unseren Willen in dem Sinne mit uns arbeiten. Nie. Und darum können wir auch sagen, auch wenn wir an einigen Stellen lesen, dass die Gabe biblisch ist. Und wenn der Heilige Geist es für nötig ansieht, dass der eine oder andere diese Gabe bekommt, so wird sie immer, immer im Einklang sein mit all den anderen biblischen Wahrheiten. Da möchte ich Folgendes sagen. Es kann nicht sein, dass jemand behauptet, er hat die Gabe bekommen und dann in irgendwelchen anderen biblischen Wahrheiten auf einmal sagt, zum Beispiel, den Heiligen Geist bekommt man zum Beispiel bei der Bekehrung. Der andere sagt, den Heiligen Geist bekommt man bei der Wassertaufe. Wenn man taufen muss, die Wassertaufe, dann muss man nur auf den Namen Christi taufen. Und so kommen einige andere Verwirrungen rein in das Leben der Menschen, wo man sagt, das kann mit dem wahrhaftigen Wort Gottes nicht übereinstimmen. Das heißt, wir müssen hier bei dieser Gabe vorsichtig sein, tatsächlich im Beurteilen. Wir können sozusagen in das eine Extrem fallen, so wie wir das in 1. Korinther 14 lesen. Da sie dieser Gabe eine besondere Aufmerksamkeit gegeben haben, wo der Apostel Paulus sehr scharf eigentlich eingreifen musste und hier zurechtweisen musste und die Dinge richtigstellen. Ich werde gleich noch auf das eine, das andere kommen. Und auf der anderen Seite sollten wir vorsichtig sein und sagen, es gibt diese Gabe überhaupt nicht. Es ist interessant, wie der Apostel Paulus jetzt aus 1. Korinther 14 einige Anweisungen uns gibt, wie mit dieser Gabe tatsächlich umzugehen ist. Der erste Gedanke ist aus 1. Korinther 14, Vers 19. Er sagt so: Ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem Sinn, auf das ich andere unterweise, denn 10.000 Worte mit Zungen. 1. Korinther 13, sehr bekannt, die ersten drei Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, ja, wenn ich sogar mit Engelszungen reden könnte, ja, und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. So, ich möchte ganz kurz hier auf den Punkt kommen. Die Gabe der Sprache, sie ist bei weitem den anderen Gaben in dem Sinne untergeordnet, von der Bedeutung, was Gottes Wort uns sehr eindeutig sagt, ja, schon aus diesen Bibelversen. Der zweite Gedanke ist, wo der Apostel Paulus erwähnt, 1. Korinther 14, Vers 26. Da heißt es so, in dem letzten Teil, lasst alles zur Erbauung geschehen. Manche behaupten, ja, ich habe die Gabe der Zunge, aber nur für mich. Nur für mich und ja, ich erfreue mich besonderer irgendwie Segnungen, dies nur für mich. Der Apostel Paulus sagt hier, lasst alles zur Erbauung geschehen. Er gibt hier noch im Vers 28 den Hinweis, wenn aber kein Ausleger da ist, dann schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich selbst und Gott. Das heißt, eine Gabe, sie ist möglich, ja, aber in dieser Art, es soll alles zur Erbauung geschehen. Es wird nie so sein, dass wenn Gott es für richtig ansieht, jemand so eine Gabe zu geben, dann tatsächlich, um erstens ja unbekehrten Menschen irgendwie ein besonderes Zeichen zu geben. Ja? Wenn diese Gabe geäußert werden soll, dann soll tatsächlich diese Person es auch verstehen. Es wird niemals so sein, dass jemand irgendetwas sagt, keiner weiß Bescheid, es gibt keinen Ausleger, sagt Apostel Paulus, völlig falsche Vorgehensweise. Es soll alles zur Erbauung und nicht zur Verwirrung, zur Missverständnissen führen. Der nächste Gedanke ist, dass Apostel Paulus eine gewisse Ordnung auch anmahnt. 1. Korinther 14, Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle in Zungen redeten, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Und dieser Gedanke der Ordnung, den wollen wir jetzt hier auch besonders betonen und hervorheben. Überall, wo diese Gabe sich insofern zeigt, dass es unordentlich ist, dass Menschen nicht wissen, was sie sprechen, dass sie sozusagen unter eine Macht kommen, umfallen, wie auch immer, und sich dessen gar nicht bewusst sind. Da geht es nicht ordentlich zu. Und das ist nicht von dem Geist Gottes gewirkt. Der vierte Gedanke ist, aus dem 32. Vers, da sagt der Apostel Paulus, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und hier möchte ich mich vielleicht noch einmal wiederholen, aber es ist tatsächlich so, so wirkt der Heilige Geist, dass es alles ordentlich ist Und dass die Person, die auch diese Gabe hat, sie kann sich kontrollieren. Der Heilige Geist wird nie in dem Sinne jemand zwingen, etwas zu tun. Oder in dieser Art etwas tun zu müssen, was nicht zum Segen nachher auch wäre. Sondern es sind diese Einflüsse, die tatsächlich von unten kommen, die satanisch sind, wo Menschen sich eben öffnen für einen Einfluss und dann nicht wissen, was sie tun. Möglicherweise werden sie die Ausrede bringen, ja, es ist ja der Geist, der hier wirkt und dann, ja, tue ich etwas, was ich nicht verstehe. Aber meine Lieben, das ist nicht biblisch. Sondern Gott arbeitet immer Hand in Hand mit unserem freien Willen. Nun möchte ich so ein Fazit insgesamt ziehen. Uns nochmal drei Schriftstellen vorlesen. 1. Korinther 12, Vers 31. Strebt aber nach den besseren Gaben. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe und bemüht euch um geistliche Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnt. Und 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, weil ihr euch um geistliche Gaben bemüht, trachtet zur Erbauung der Gemeinde danach, dass ihr alles reichlich habt. Und hier ist jetzt dieser Gedanke. Wir müssen uns nach diesen geistlichen Gaben ausstrecken. In diesen drei Versen heißt es, strebt, bemüht euch, trachtet zur Erbauung der Gemeinde. Das ist etwas, es muss uns auf dem Herzen liegen, dass Gott tatsächlich diese Gaben seiner Gemeinde geben kann. So, das ist, denke ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, dieses Ausstrecken nach der Gaben des Geistes. Und dann ist aber die Frage hier, was sind unsere Motive? Warum möchten wir eine Gabe bekommen? Und meine Lieben, wir können uns ja selbst prüfen. Ist es vielleicht der Gedanke, dass man sagt, Mensch, wenn man Vergleiche anstellt, das und das und das fehlt uns noch. Und es wäre doch so schön, wenn ich diese oder jene Gabe hätte. Und es wäre so wunderbar, würde sich das auf den Aufbau der Gemeinde auswirken. Und da möchte ich eins sagen, meine Lieben, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass unsere Motive tatsächlich übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Wenn es zum Nutzen der Gemeinde dienen soll, wenn unser Herz rein ist, Gott sieht es, dann wird er die Gaben auch geben. Aber er wird die Gaben geben, die er zuteilen wird. Werden wir gleich noch kommen. Aber es soll zum Nutzen der ganzen Gemeinde geschehen. 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es so, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Und das Endziel ist aber immer, und so arbeitet Gott durch die ganze Schrift hindurch, dass er verherrlicht wird. Nicht ein Mensch verherrlicht wird, sondern dass er verherrlicht wird. Das ist der Sinn, warum Gott auch Gaben gibt. Und wisst ihr, es muss uns auch bewusst sein, wenn wir uns nach Gaben ausstrecken, dann hängt mit einer Gabe, hängt auch eine Aufgabe zusammen. Eine Gabe haben wir am Anfang gesehen und gewisse Ämter. Ämter sind Aufgaben. So dieser ganz, ganz enge Zusammenhang. Römer 12, Vers 6 heißt es so, wenn wir verschiedene Gaben haben nach der Gnade, die uns gegeben wurde, dann lasse uns gebrauchen. Der Apostel Paulus will so viel sagen: Gott von seiner Seite ergibt seinen Kindern der Gemeinde alles, was sie braucht, um sozusagen in dieser Zeit, wo wir leben, tatsächlich selig zu werden. Aber jetzt liegt es auch an uns, die Gaben, die er gibt, tatsächlich zu gebrauchen. Gebrauchen zum Nutzen für andere, aber es ist auch eine Aufgabe. Und Aufgabe bedeutet immer Zeit investieren, es bedeutet Kraft, es bedeutet tatsächlich anderen Menschen zu dienen mit dieser Aufgabe. Eine Gabe des Geistes ist nicht dazu da, um sich zu schmücken damit, sondern um anderen zu dienen. 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es: Und dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Dient einander. Und nun möchte ich zu dem Gedanke kommen, der mich persönlich, muss ich sagen, eigentlich am meisten bewegt hat. 1. Korinther 12, Vers 11. All die Gaben, das haben wir in dem Einleitungswort gelesen, die Gott geben möchte seiner Gemeinde, das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu. Jetzt kommt ein Komma und das habe ich bei mir unterstrichen und fett gemacht: wie er will. Meine Lieben, dieser Gedanke, wie er will, der sollte eigentlich in dem Verständnis der geistlichen Gaben absolut dominierend sein. Gottes Wort fordert uns auf, nach den Gaben zu streben. Aber wisst ihr, welche Gaben Gott der Gemeinde, den Einzelnen geben möchte, das ist, wie er will. Er weiß die Nöte in der Gemeinde, er weiß all die Umstände, er weiß tatsächlich, was wir brauchen. Meine Lieben, der Herr Jesus, er ist unser Haupt, das Haupt der Gemeinde. Weiß er nicht tatsächlich, was wir brauchen? Und hier ist nämlich nochmal die Gefahr, die ich erwähnen möchte, dass wir nicht dazu kommen mögen, dass wir in diese Schiene kommen, so die eine, die andere Gabe scheinbar fehlt, irgendwas läuft hier falsch, so, wir müssen ein großes Fragezeichen setzen. Es sollte so sein, dass wir persönlich uns prüfen, wie wir vor Gott stehen, uns ausstrecken nach dieser geistlichen Gabe und dann so demütig sind, dass wir tatsächlich die Gabe annehmen, die Gott uns persönlich gibt. Wir haben in einer Schriftstelle am Anfang gelesen, eine Gabe des Ermahnens. Meine Lieben, wer möchte diese Gabe haben? Wer möchte derjenige sein, der zu einer anderen Person hingehen soll und auf gewisse Sachen aufmerksam machen, irgendwie zurechtbringen? Wer möchte diese Aufgabe? So richtig, glaube ich, scheut sich doch der eine der andere vor dieser Aufgabe. Meine Lieben, wenn Gott hier sagt, eine Gabe des Ermahnens, dann wird es immer zum Nutzen dieser Person sein. Es wird nie so sein, dass jemand hingeht und irgendwie meint, eine Person mal so die Leviten zu lesen, so jetzt habe ich alles gesagt, was ich dachte. So wird es nicht sein. Es wird so sein, dass es zum Aufbau, zum Nutzen dieser Person und natürlich zum Nutzen der ganzen Gemeinde ist. Aber ich möchte nur das sagen, wenn Gott Gaben gibt, sie mögen unserem Fleisch nicht immer gefallen. In dem Sinne, ja? Gott erwartet vielleicht etwas von mir. Gott erwartet etwas vielleicht von dir. Vielleicht sträubst du dich tatsächlich, diese Aufgabe auszuüben. Hier ist der Gedanke wirklich, sich demütigen persönlich und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Im Psalm 119, Vers 71 heißt es so, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Ordnungen lerne. Wisst ihr, wenn wir Gottes Ordnungen lernen, ja, dann müssen wir uns demütigen. Das geht gar nicht anders. Und wir können jetzt, meine Lieben, da möchte ich jetzt zum Abschluss kommen, persönlich denken, wie wir wollen, sozusagen über die aktuelle Lage, was uns vielleicht fehlt, was gut für uns wäre, wie auch immer. Ich möchte nochmal zusammenfassen, dass wir persönlich uns prüfen, uns ausstrecken nach dem, was Gott uns geben möchte, was er geben möchte. Und dann besonders in dem, was Gott uns gegeben hat, dass wir treu sind. Da möchte ich uns 1. Korinther 4, Vers 1 und 2 lesen. 1. Korinther 4 ab dem 1. Vers. Dafür soll man uns halten, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nun sucht man an den Verwaltern, dass einer zuverlässig erfunden wird. Meine Lieben, lasst uns nicht hadern mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Sie mag vielleicht in unseren Augen sehr gering sein. Aber Gott weiß, was wir tatsächlich in dem Sinne tragen können, was er uns geben kann. Lasst uns keine Vergleiche anstellen, dass Gott dem anderen etwas gegeben hat und mir eben weniger gegeben hat. Aber lasst uns auch diesen Gedanken ja, so beherzigen, ob Gott viel, ob wenig. Gott möchte, dass wir es treu einsetzen in seinem Reich und dass alles zur Erbauung seines Reiches geschehen möge. Gott segne uns. Amen.
Vielleicht hat sich heute Vormittag der ein oder andere Gedanken darüber gemacht oder sich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich meine Gabe? Interessant ist zu sehen und zu lesen auch, dass Gott jedem eine Gabe gibt, wie er es will. Und ich musste während der Predigt daran denken, wie beim Turmbau zu Babel die Menschen sich selbst versucht haben, einen Namen zu machen, sich für sich selbst ein Zeichen zu setzen. Und Gott verwirrt diese Menschen mit unterschiedlichen Sprachen. Sie können einander nicht mehr verstehen. Heute beobachte ich, oder können wir, glaube ich, alle beobachten, dass wir die gleiche Sprache sprechen und uns oft trotzdem nicht verstehen. Wie kommt sowas? Paulus spricht hier in diesem Kapitel im 1. Korintherbrief über mehrere Kapitel hinweg über Gnadengaben, von denen die größte Gabe die Liebe ist. Der beschreibt das im 1. Korinther Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, hätte ich keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle, selbst wenn ich in Sprachen der Engel sprechen könnte. Paulus redet hier über mehrere Kapitel und mündet dann in Kapitel 15, sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist allein Gottes Gnade. Und ich kann mich genau erinnern, als ich am Anfang in der Jugendarbeit stand und es gab da eine Situation, da habe ich richtig gezittert, nach vorne zu gehen, etwas zu sagen. Und ich weiß, wie Bruder Valentin mich mit diesem Vers so ermutigt hat und mir gezeigt hat, das bist nicht du, das ist allein Gottes Gnade, die dich dazu befähigen kann. Und wir haben auch gehört, und es ist so treffend, das zusammenzufassen, diese Gnadengabe, die größte Gnadengabe, das ist die Liebe. Liebe reißt niemals ab. Liebe baut nur auf. Vielleicht ist der ein oder andere unter uns, der seine Gabe schon erkannt hat. Mir wurde heute bewusst, dass in dem Wort Aufgabe das Wort Gabe drinsteckt. Und wir damit verbunden eine Verantwortung haben, diese Aufgabe, diese Gabe wahrzunehmen zum Nutzen aller. Ich persönlich bin dankbar für die Gedanken, die wir heute gehört haben. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, Gott den Dank auszusprechen. Lasst uns zum Abschluss nochmal zum Gebet erheben.